Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 16. November, und ich bin Lena Jesberg.
Nur wer in Zukunft nachhaltig und verantwortungsvoll wirtschaftet, wird Wow-Momente schaffen können. 10 Millionen rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge werden wir in den nächsten 10 Jahren auf die Straße bringen.
Der Herr, den wir da eben gehört haben, das war Oliver Zipse, also der Chef von BMW. Er war vergangene Woche zu Gast bei unserem Handelsblatt Autogipfel. Ja, und eigentlich ist das, was er da in seiner Eröffnungsrede gesagt hat, ja erstmal ein guter und recht lobenswerter Ansatz, also sich zum Umweltschutz zu bekennen. Klar, natürlich muss er das auch, weil sein Unternehmen sonst auf der Strecke bleibt, wenn die ganze Branche transformiert wird. Aber trotzdem habe ich mich über diese Aussage von ihm kurz gewundert. Weil beim Klimagipfel in Glasgow letzte Woche hat er ein solches Bekenntnis, ein Bekenntnis zur Klimaneutralität, noch abgelehnt. Da haben über 100 Länder, Städte und Autohersteller eine Erklärung zur emissionsfreien Mobilität bis 2035 unterzeichnet. Und BMW hat die Unterschrift verweigert. Konzernchef Oliver Zipse hält das Vorhaben nämlich sogar für klimaschädlich. Er will noch länger am Verbrenner festhalten, und von einem Verbrennerverbot hält er dementsprechend nichts. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie das mit seinen Worten vom Anfang zusammenpasst und welche Umweltstrategie BMW denn stattdessen verfolgt, dann sollten Sie unbedingt dranbleiben, denn darüber und über Konkurrenten und Kooperationen von BMW hat Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes mit Oliver Zipse gesprochen. Zuallererst gibt es aber einen Überblick über das, was heute die Märkte bewegt. Und dafür schalten wir jetzt in unsere Frankfurter Finanzredaktion zu meiner Kollegin Anke Retzmer. Ja, Anke, es ist fast ein bisschen wie in einem Film Täglich grüßt das Murmeltier. Wir haben heute schon wieder einen neuen DAX-Rekord gesehen. Was sind die Gründe dafür?
Ja, es sind sogar die europäischen Aktienmärkte, die weiter Rekordlaune zeigen. Der deutsche Leitindex DAX, der ist auf über 16.230 Punkte geklettert. Und der breite europäische Index DAX 600 Europe hat auch ein Rekordhoch erreicht bei knapp 500 Punkten. Und das liegt halt vor allem daran, dass die Anleger jetzt mal die Inflationssorgen und die Zinserhöhungssorgen ausblenden und sich konzentrieren auf die positiven Unternehmenszahlen. Es haben jetzt mehr als die Hälfte der Firmen in diesem breiten europäischen Index DAX Europe 600 einen Gewinn über Erwartung berichtet. Und das sind wirklich positive Nachrichten. Außerdem gab es einen ersten Videogipfel zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping, die auch die Börsen, also die Anleger beruhigt haben, die Börsen gestützt haben. Denn ja, es wirkte zumindest auf die Investoren so, als hätten die beiden sich angenähert bei großen politischen Problemfragen. Und das sind ja immer gute Nachrichten für die Börsen.
Ja, Anke, dann lass uns doch gleich mal in den USA bleiben. Der Dollar, der klettert auch weiter, oder?
Ja, vor allem diese letzte Geschichte, dieses Gespräch zwischen Biden und Xi Jinping, die hat auch die Währungen positiv beeinflusst. Also der chinesische Yuan ist geklettert und eben auch der Dollar. Da gibt es ja so einen Indexkorb, den Dollarindex, der den Dollar zu 6 weiteren wichtigen Währungen zeigt. Und der hat ein neues 16-Monats-Hoch erreicht. Im Gegenzug ist der Euro gegenüber dem Dollar weiter deutlich gesunken auf unter 1,14. Und das stützt so ein bisschen den positiven Lauf, den der Dollar sowieso hat. Und das liegt wiederum an diesen Inflationserwartungen und Zinserhöhungserwartungen in den USA. Das stützt ja immer den Dollar, weil wenn es da mehr Zinsen gibt, dann wird der Dollar als Währung eben auch für Anleger attraktiver.
Und von den Anlegern wieder zurück zu Aktien. Anke, welche Aktien standen da im Mittelpunkt?
Ja, im DAX schauten die Anleger auf Merck, auf den Medikamentenriesen. Die hatten einen Zulassungsantrag gestellt für ein Bilharziose-Medikament für Kinder. Und ja, obwohl das ja eigentlich immer gute Nachrichten sind, wenn neue Medikamente auf den Markt kommen, haben die Anleger da offenbar nicht so viel Zuversicht. Also für die Aktie ging es um bis zu 2% nach unten. Die haben aber seit Jahresbeginn mehr als 50% zugelegt. Also es ist trotzdem noch ein erfolgreicher Wert in diesem Jahr. Im MDAX, da hat ThyssenKrupp für Aufmerksamkeit gesorgt. Die wollen nämlich ihr Wasserstoffgeschäft an die Börse bringen im ersten Quartal. Heißt es zumindest laut Insidern. Und ja, so eine Sparte, die den Bau von Wasserstoffanlagen unter sich hat, die kann wohl bewertet werden mit 5 Milliarden Euro. Und das hat die Aktie also nach oben springen lassen um mehr als 10%. Das sind natürlich sehr, sehr gute Nachrichten. Und bisschen schlechter sah es halt aus bei Dermapharm aus dem SDAX. Die haben ihren Jahresumsatz gesenkt, das Ziel gesenkt, und das hat die Aktie stark gebeutelt, in der Spitze um gut 6%.
Anke, damit darf ich dir ganz herzlich für dein Börsenupdate danken.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ja, und bevor wir jetzt gleich in das Interview vom Autogipfel reinhören, möchte ich noch etwas in eigener Sache loswerden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann würden Sie uns einen großen Gefallen tun, wenn Sie uns nach Möglichkeit bei Ihrem Podcast-Anbieter bewerten und uns gern auch fleißig Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Sie können uns außerdem jederzeit gerne eine Mail schreiben, wenn Ihnen zum Beispiel etwas unklar ist, Sie sich ein Thema von uns wünschen wollen oder einfach nur mal Feedback dalassen möchten. Unsere Mailadresse lautet today@handelsblatt.com. So, jetzt aber genug der langen Vorrede. Sie hören jetzt einen Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen BMW-Chef Oliver Zipse und meinem Kollegen Sebastian Mattes. Viel Spaß!
Über 100 Länder, Städte und Autohersteller haben anlässlich der Klimakonferenz in Glasgow eine Erklärung zur emissionsfreien Mobilität unterzeichnet. Im Detail sollen bis 2035 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge emissionsfrei sein. Warum hat BMW die Erklärung eigentlich nicht unterzeichnet?
Herr Mattes, ich glaube, da muss man ein bisschen tiefer schürfen. Wir haben das nicht unterzeichnet und werden das auch nicht tun, weil wir unter den heutigen Randbedingungen sehen, dass das für das Klima eher schädlich sein wird. Erstens, weil es nicht sichtbar ist, dass in den Ländern der Welt, in Europa, auch in Deutschland übrigens und erst recht weltweit, die Ladeinfrastruktur nicht in dem Zustand ist, wo das zu echter Klimaneutralität führen kann. Denn erstens werden die Menschen vermutlich nicht mit nachhaltigem Strom laden können. Und zweitens, und das ist der viel schlimmere Effekt, wenn sie gar nicht laden können, werden sie die alte Technologie, also vorhandene Autos, weiterfahren. Und beides ist aus unserer Sicht nicht dienlich dafür, CO2 weiter zu reduzieren. Also hier sind die Dinge nicht zu Ende gedacht, das mit einem Verbot versuchen herbeizuführen.
Die Argumentation, die da dem entgegengestellt wird, ist ja immer, wenn man dann so ein Datum hätte, dann würde sich nicht nur die Industrie, sondern auch die Infrastruktur viel schneller, viel fokussierter entwickeln. Wenn man das Datum nicht hat, dann wird dieses Laissez-faire-Prinzip halt einfach weiter gelten für die nächsten Jahre. Also, ja, wie soll der Prozess beschleunigt werden?
Ja, also erstmal beginnen wir bei den Autoherstellern. Ich denke, BMW, aber auch andere Hersteller sind hier in Vorleistung gegangen. Wir werden das Angebot ja nicht mehr in 10 Jahren, sondern wir haben das heute schon auf dem Markt. Allein bei BMW wird es Ende nächsten Jahres ein Dutzend reine BEV, also rein elektrische Fahrzeuge geben, die wir den Märkten zur Verfügung stellen können. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen. Das ist keine Angebotspolitik. Und wir sehen momentan, und ich sehe das auch sehr stark in meiner Rolle als ACEA-Präsident, es ist momentan überhaupt nicht sichtbar. Diese Dimension, und die wird völlig unterschätzt, praktisch die Kraftstoffindustrie, die ja heute in Deutschland eine reine Importindustrie innerhalb von 10 Jahren im Grunde in eine Ladeinfrastruktur zu überführen, die allein auf nachhaltigem Strom basiert, das ist heute nicht sichtbar. Und ich glaube, nur durch den Verbot wird das nicht alleine erzeugt werden können. Deswegen, Herr Mattes, plädieren wir sehr stark für eine Konditionalität. Lassen Sie uns den Fortschritt der E-Mobilität und damit der CO2-Neutralität mit einer ganz verbindlichen Infrastrukturförderung und Entwicklung kombinieren und lassen Sie uns schrittweise das weiterentwickeln, anstatt mit einem Verbot zu reagieren. Ich glaube, das erzeugt genau das Gegenteil.
Aber das hat ja schon in den vergangenen Jahren nicht geklappt. Und Ihre Kritiker sagen ja jetzt, Sie setzen auch deshalb weiter, gerade bei BMW, auf Benzin und Diesel, damit Sie auch künftig Autos in Länder verkaufen können, denen das Klima egal ist. Was antworten Sie denen?
Naja, also ich sehe das nicht, dass es irgendjemand egal ist. Die Voraussetzungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Einige Länder können das nicht, entweder weil sie die Mittel haben, nicht haben oder weil sie strichweg die Stromerzeugung nicht ausreichend abgedeckt haben. Mein Punkt ist eigentlich, wenn wir diese Technologie nicht weiterentwickeln, BMW wird allein nächstes Jahr durch die 48-Volt-Technologie den CO2-Ausstoß vom Brenner um fast 20% reduzieren. Und das steht natürlich weltweit zur Verfügung. Das heißt, wir leisten auch mit dieser Technologie weiter einen Beitrag auf dem Weg hin zur Klimaneutralität. Und dieses schnelle Verbieten erzeugt meines Erachtens zwei Dinge. Erstens wird nicht mehr in diese Technologie, die ja weltweit noch gebraucht wird, und da gibt es überhaupt keine Frage, dass die in 10 Jahren irgendwo noch gebraucht werden wird, dann wird diese Technologie nicht mehr weiterentwickelt zum Schaden der Umwelt. Das ist unser Punkt.
Das heißt, Sie investieren auch weiterhin in Verbrennertechnologie?
Wir investieren in 5 Technologien und zwar ausschließlich, nahezu ausschließlich mit dem Effekt zum maximalen Beitrag zur Klimaneutralität. Wir entwickeln weiter beide Verbrennertechnologien, Diesel und Otto. Wir investieren weiter in den Plug-in-Hybriden, ganz massiv natürlich in Elektromobilität. Das ist der größte Block, weil da geht es jetzt sehr schnell voran. Und mit einer Perspektive Ende dieses Jahrzehnts mit einem Produktangebot für Kunden auf den Markt zu kommen, investieren wir auch in die Wasserstofftechnologie. Wir sind sozusagen eine Handvoll, in die wir weiter investieren. Und wir können uns das auch leisten. Und aus unserer Sicht ist das der einzige Weg, für einen existierenden Hersteller massiv zur Klimawirkung beizutragen.
Das heißt, ein Ende des Verbrennungsmotors ist bei BMW auch bis 2035 noch nicht absehbar.
Nein, weil wir ein weltweiter Hersteller sind und weltweit wird dieses Angebot bis 2035 aus unserer Sicht nicht auslaufen.
Mhm. Dann lassen Sie uns mal, das ist auch eine Frage, die von Zuschauern schon kam, lassen Sie uns mal ein Stück weit in die Zukunft schauen. Vielleicht erstmal aufs Jahr 2030. Was schätzen Sie ungefähr, wie dann das Portfolio aussehen wird? Also wie viel Prozent in den Verkäufen sind Verbrenner, wie viel Elektromodelle und wie viel vielleicht auch Wasserstoff?
Also in Europa, lassen Sie uns mal damit beginnen, werden wir über 50% an emissionsfreien Fahrzeugen haben. In Deutschland, in den 4 Wesen, in Norwegen, Schweden, vielleicht Belgien, Holland, vielleicht UK und Deutschland, wahrscheinlich sogar mehr, Richtung 60-65%. In Europa 50%. Und wir hoffen, dass bis dahin auch die weltweiten Voraussetzungen so sind, sprich im Wesentlichen China und USA, das sind die größten anderen Märkte, dass wir dort auch mit etwa der Hälfte unseres Produktportfolios rein elektrisch ein Angebot anbieten können. Das heißt aber, es gibt immer noch die anderen 50%, die auch einen Klimabeitrag leisten müssen. Hier wird, glaube ich, ein Fehler gemacht, dass man nur auf die ganz starke Veränderung der Elektromobilität, wo wir Vorreiter waren, heute massiv investiert haben, alle Werke umgebaut haben. Das heißt aber nicht, dass diese anderen 50% plötzlich ganz schnell verschwinden und die müssen auch einen Beitrag leisten.
Die 50% emissionsfrei könnten sich ja, beziehungsweise die 50% nicht emissionsfrei könnten sich dann ja 2030 erledigen, sollte die Ampel dann sich doch zu einem Verbrennerausstieg bekennen bis dahin. Was halten Sie von der Diskussion? Was würde das für die Industrie bedeuten?
Also ich halte den Hintergrund der Diskussion für sehr relevant. Wir alle müssen und wollen einen Beitrag zu den 1,5-Grad-Ziel leisten. Das habe ich vorhin ja auch erwähnt. Der Weg dahin ist nicht so trivial, wie er dargestellt wird. Und das ist meine Kritik an diesem Prozess, dass mit einem Verbot, also mit einer Ursache, eine bestimmte Wirkung erzielt wird. Sie hatten es ja angesprochen, dass dann automatisch die Infrastruktur entsteht. Das ist momentan nicht sichtbar. Momentan wächst das Angebot und die Marktentwicklung der BEVs etwa fünfmal so schnell in dem Gradienten wie die Ladeinfrastruktur. Und trotzdem treiben wir das Thema massivst voran, insbesondere auch mit der neuen Klasse, die wir 2025 anbieten, die übrigens rein elektrisch sein wird. Ja, also das passiert beides sozusagen gleichzeitig und nicht exklusiv.
Und Ihr guter Bekannter und Konkurrent VW-Chef Diess sagt ja immer, die Industrie braucht eigentlich eine klare Ansage, weil alles andere viel zu komplex wäre, auf die verschiedenen Antriebsstränge zu setzen. Über Wasserstoff sprechen wir gleich noch kurz, aber gilt das nicht für Sie? Also können Sie Komplexität besser handeln als VW?
Ich kann jetzt wirklich nur für BMW sprechen. Wir trauen uns das zu. Das ist ja die Frage, wie Sie Ihre Architekturen aufsetzen. Das ist die Frage, wie Sie insbesondere Ihre Werke umbauen. Und wir befinden uns seit über 10 Jahren in diesem Transformationsprozess. Die erste Phase haben wir bereits hinter uns. Ende nächsten Jahre werden alle unsere Werke, die bestehenden Werke übrigens, reine batterieelektrische Fahrzeuge bauen und bauen können, in hoher Symbiose mit anderen Angeboten. Und jetzt gehen wir in die zweite Transformationsphase, am Beispiel Werk München, wo wir die zweite Phase anreichen. Wir nehmen die Verbrennungstechnologie, also die Motorenfabrik, heraus, bauen da eine neue Montage hin für die neue Klasse, sodass wir ab 2026, wenn der Marktbedarf da wäre, 100% reine elektrische Fahrzeuge bauen könnten. Und das ist die Logik, wie wir diese Transformation machen, sehr integrativ mit den Mitarbeitern. Das ist unser Ansatz. Und wir trauen uns diese Komplexität zu. Ja, das tun wir.
Gestern große News aus Wolfsburg, ein komplett neues Werk für Elektroautos will VW bauen. Gibt es solche Pläne, Sie haben es ein bisschen angedeutet, auch in München?
Nein, wie bereits erwähnt, das ist ja eine Fabrik, die ist übrigens 99 Jahre alt und Effizienz hat gar nichts mit dem Alter der Fabrik zu tun. Für uns ist das möglich, in vorhandene Strukturen sehr effizient, mit sehr hohen Effizienzanforderungen, ist gar kein Widerspruch, neue Technologien einzuführen. Sie müssen natürlich das sehr langfristig tun. Diese Entscheidung, das so zu tun, die ist ja vor über 5 Jahren gefallen, weil wir gesehen haben, dass das passiert. Und wir werden einen komplett neuen Standort nur dann bauen, wenn wir einen zusätzlichen Kapazitätsbedarf haben. Und den haben wir übrigens. BMW wächst, weil wir technologieoffen sind, weil wir alle Technologien sehr, sehr gut beherrschen. Und wie wir bereits verkündet haben, mit der neuen Klasse wird auch ein neues BMW-Werk in Ungarn in Betrieb genommen werden. Nicht wegen der Elektromobilität, das können wir auch in Deutschland, sondern weil wir neue Kapazitäten für den Weltmarkt brauchen.
Hier kommt eine ganz gute Frage zum Thema Komplexität, worüber wir ja gerade gesprochen hatten, aus dem Publikum. Und zwar, wie können Sie mit einer Investition in 5 Technologien preislich und technologisch mit Unternehmen mithalten, die sich auf eine Technologie konzentrieren? Veritabler Punkt.
Naja, BMW baut über 2,5 Millionen Fahrzeuge und in dieser Größenordnung gibt es ja gar keine Automobilhersteller, die nur eine Technologie haben. Also wenn Sie sich mal von den Stückzahlen etwa vorstellen, der eine Hersteller, der über den viel diskutiert wird, der baut ja nur 800.000 Autos. Also ist es doch theoretisch möglich, wenn Sie fast 3-mal oder 4-mal so viele Fahrzeuge bauen, dass Sie natürlich dann auch die Kosten entsprechend gut verteilen können. Ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch. Ja, und wie Sie sehen, wir gewinnen Marktanteile, wir wachsen, weil wir das so tun. Also die Realität, die wir heute erleben, sagt ja genau, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Alles andere, Herr Mattes, wäre ja ein Konsolidierungsszenario. Nehmen wir mal an, wir würden diese 50% Weltmarktanteil BEVs erreichen und würden dann in 2030 3 Millionen Fahrzeuge bauen, dann würden wir ja schrumpfen. Wir würden ja dann nur 1,5 Millionen Fahrzeuge rein elektrisch bauen. Und das ist für uns keine Strategie, denn Wachstum ist weiterhin eine Größenordnung, die für uns, wir sprachen ja auch gerade vorhin den Aktienmarkt an, eine Währung ist und die möchten wir auch gerne bezahlen.
Aber das größte Wachstum kommt aus der Elektromobilität in den nächsten Jahren?
Prozentual ja. Und daran partizipieren wir ja auch.
Welcher Bereich wird am profitabelsten sein?
Wissen Sie, unsere Bilanz unterteilt ja nicht die Bilanz in unterschiedliche Technologien, weil sie im Auto sehr integrativ landen. Ich denke, BMW wird profitabel sein. Wir haben immer gesagt, unser strategisches Ziel ist zwischen 8% und 10% Umsatzrendite. Das erreichen wir bereits dieses Jahr und haben auch vor, von diesem Ziel nicht mehr abzurücken. Also Profitabilität, wir trauen es das zu und das wird aus heutiger Sicht auch so für uns beherrschbar bleiben.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Es gibt einige Expertinnen, Experten in der Industrie, die sagen, die eigentliche Transformation ist ja gar nicht die Transformation der Antriebstechnologie, sondern die Transformation der Hersteller zu Softwareunternehmen. Sehen Sie das auch so?
Naja, Herr Mattes, wir sind heute bereits ein Softwareunternehmen. Wir beschäftigen über 10.000 Softwareingenieure. Also nicht so, dass wir aus so einer Hardware-Logik kommen. Ich hatte es vorhin ja bereits auch erwähnt, dass wir inzwischen jetzt in der 8. Generation nächstes Jahr sein werden unseres Operating Systems. Das Geheimnis liegt ja nicht nur, ein Softwareunternehmen zu sein, sondern das unter automobilen Bedingungen, das heißt ganz hohe Sicherheit, sehr hohe Effizienz und in sehr langlebige Produkte das so zu interpretieren, dass es für Kunden attraktiv bleibt. Upgrade-Fähigkeit. Und so weiter. Und also diese Integration in dieses Fahrzeug. Und wenn Sie den neuen iX fahren, dann werden Sie erleben, dass das keine Wunschvorstellung sind, sondern bereits Realität ist. Und wir haben uns da vor Jahren auf den Weg gemacht. Diese Entwicklung wird weitergehen in einer enorm hohen Geschwindigkeit. Und wir beabsichtigen da, deswegen habe ich das eben gerade auch nochmal ausgeführt, hier eine führende Rolle einzunehmen. Und wir sind da auf dem besten Weg dabei. Mhm.
Es gab ja in den vergangenen Monaten immer mal wieder Gespräche. Sie hatten das auch mal angedeutet, dass die Hersteller möglicherweise beim Thema Software zusammenarbeiten können. Wie ist denn da der Stand?
Der Begriff Software ist hier zu allgemein gefasst. Es geht hier ganz konkret um das zentrale Betriebssystem und Betriebssystem ist das zentrale Software-Framework. Es geht dann nicht um einzelne Komponenten davon, wie das autonome Fahren oder die Unterhaltungstechnik oder das UI, das User Interface. Das wird jeder für sich selber machen können. Es geht um das zentrale Framework, an das dann auch Lieferanten angebunden werden können und das ist überhaupt nicht kundendifferenzierend. Und unser Punkt ist hier, dass wir uns hier sehr, sehr gut eine Zusammenarbeit vorstellen können, weil es nicht differenzierend ist und weil wir über eine Kooperation auch die Schnittstellen zu den Lieferanten definieren können, um somit für maximale Synergien und maximale Effizienz zu sorgen. Ich denke, es ist eine große Chance für die deutsche, aber auch die europäische Automobilindustrie.
Und wie laufen die Gespräche?
Das gehört jetzt nicht in die Öffentlichkeit. Und wir haben hier nur gesagt, dass wir uns das vorstellen können. Alles andere wird sich zeigen.
Aber dann fragen wir nochmal von der anderen Seite. Glauben Sie tatsächlich, Sie haben möglicherweise ja Gespräche dazu geführt, glauben Sie, dass es tatsächlich dazu kommen wird?
Lassen Sie uns darüber reden, wenn es soweit wäre.
Für die Idee, also lösen wir uns nochmal von den Gesprächen. Eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden. Wenn jetzt die Hersteller sich zusammensetzen würden bei dem Thema Zusammenarbeiten, was ja eine große Logik hätte, weil sie stehen ja auch in Konkurrenz zu großen Tech-Konzernen, die, sie haben gesagt, wie viele Programmierer sie haben, die haben noch viel mehr. Das ist eine immense Konkurrenz. Es werden Milliarden Investitionen nötig sein. Deswegen frage ich mich am Ende, wie könnte denn so eine Kooperation am Ende aussehen? Gibt es dann nicht kartellrechtliche Probleme?
Ja, selbstverständlich. Deswegen reden wir auch in der Öffentlichkeit nicht darüber und wir reden auch nicht außerhalb der Öffentlichkeit darüber, ohne sehr, sehr strenge Bedingungen einzuhalten, der Transparenz, über was hier geredet wird. Aber Herr Mattes, in dieser Industrie wird man ohne Kooperation überhaupt nicht auskommen. Das gilt nicht nur für das zentrale Software-Framework, also das zentrale Betriebssystem. Das gilt natürlich auch für Einzelfunktionalitäten, wie zum Beispiel das autonome Fahren oder hochassistierte Fahren oder wie immer Sie das nennen wollen. Das wird ja ohne Kooperation gar nicht gehen. Und insofern, diese Industrie lebt gerade im digitalen Bereich, sie lebt von Kooperation untereinander und sehr transparent unter Kartellbedingungen, aber auch mit Softwarefirmen, aber auch mit den Tech-Playern. BMW kooperiert mit nahezu allen Tech-Firmen dieser Welt, Google, Tencent und so weiter. Wir sind nahezu mit allen im Gespräch für ganz bestimmte Funktionalitäten, Spracherkennung oder was auch immer Sie wollen. Also das ist ja die Normalität zu kooperieren heute schon.
Aber Sie sind selbst groß genug, um es auch zur Not allein zu machen.
Ja, natürlich, weil wir haben das seit 2013 mit einer Open-Source-Software gemacht, mit Linux, ist heute fest etabliert in unseren Fahrzeugen. Wir machen das zur Not natürlich auch alleine. Natürlich, die Fahrzeuge, die Sie heute auf der Straße sehen, können das ja und das würden wir auch weitermachen.
Ich würde gerne, bevor wir zum Ende kommen, nochmal über Politik sprechen. Sie haben ja anfangs die Infrastruktur angesprochen, insbesondere die Ladeinfrastruktur. Das ist, glaube ich, zweifellos einer der wichtigsten Punkte. Lassen Sie uns nochmal auch auf die aktuellen Diskussionen in Berlin, die Ampelverhandlungen schauen. Was ist Ihr Wunsch, was ist Ihr Appell oder vielleicht auch Ihre Erwartung an das, was dabei herauskommt, insbesondere mit Hinblick auf die Infrastruktur?
Herr Mattes, das ist eine ganz, ganz wichtige Fragestellung, denn hier geht es jetzt schon um die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland. Und ich denke, sehr positiv ist, dass man überhaupt sehr konstruktive Gespräche führt. Ja, das ist ja auch öffentlich sichtbar. Das ist erstmal sehr, sehr positiv. Wir haben ja vor 4 Jahren gemerkt, dass sowas auch anders ausgehen kann. Was mir ein bisschen fehlt, ist diese Sicht darauf, was Deutschland ja ausmacht, wir sind eine der größten Exportnationen der Welt. Hier geht es um Wachstum, hier geht es um globale Wettbewerbsfähigkeit. Hier geht es auch um Partnerschaften mit anderen großen, sehr mächtigen Weltregionen. Ich sage nicht, dass das nicht diskutiert wird, aber das ist mir für die Bedeutung, die es für Deutschland hat, momentan ein bisschen unterbelichtet. Und das würde ich mir wünschen, dass dann, wenn die Regierung beginnt zu arbeiten, dass das eine angemessene Bedeutung wieder bekommt.
Aber lassen Sie uns nochmal konkret auf den Punkt schauen, den Sie anfangs aufgemacht haben, die Ladeinfrastruktur. Was wäre sozusagen Ihr Vorschlag, um das Thema jetzt mal sehr deutlich zu beschleunigen? Weil das ist ja nun, was den Ausbau angeht, deutlich hinter den Erwartungen auch zurückgeblieben, insbesondere der Industrie. Ihr Verband macht das ja immer wieder deutlich. Was sind da so Ihre konkreten Forderungen? Was gibt es vielleicht auch eine Idee, um das ganze Thema sehr deutlich zu beschleunigen? Vielleicht abseits von die Politik muss noch mehr Milliarden draufwerfen.
Na gut, wichtig wäre erstmal die Erkenntnis, dass die Automobilhersteller ihre Hausaufgaben gemacht haben, dass sie nämlich eine Vielzahl von sehr, sehr weltweit führenden technologischen Fahrzeugen jetzt auf den Markt gebracht haben oder bringen werden, in einer unglaublich schnellen Geschwindigkeit, dass man das erstmal anerkennt und dann sagt, okay, der nächste Schritt muss aber jetzt sein, dass das gesamte Ökosystem der Elektromobilität bespielt wird. Und auch zu erkennen, dass die Automobilhersteller das alleine ja gar nicht machen können. Auch wenn wir zum Beispiel in Ionity investieren, zusammen übrigens, das ist auch ein tolles Kooperationsfeld und es jetzt nochmal deutlich beschleunigt haben. Aber das ist ja von der Dimension viel zu klein, um das gesamthafte Problem bis 2030 oder von mir aus 2035 zu lösen, zu erkennen, dass es dort einen Rahmen braucht, der Incentivierung, der Förderung, der Besteuerung, um dieses Feld auch für Investoren dann wieder profitabel zu machen. Und ich glaube, der Punkt fehlt noch, dass das ja für Investoren ein Geschäftsmodell sein muss und nicht nur eine Forderung der Politik, das müsste doch jetzt jemand tun. Und diese Erkenntnis, dass Laden ein Geschäftsmodell werden muss und dafür entsprechende Rahmenbedingungen. Ich nehme das Thema Sonderabschreibung. Man könnte natürlich für so eine Ladeinfrastruktur für Investoren Sonderabschreibungen für einen gewissen Zeitraum vereinbaren, um Investitionen in diese Infrastruktur noch interessanter zu machen. Das fehlt mir momentan noch.
Bis hierhin sage ich erstmal ganz herzlichen Dank, Oliver Zipse, herzliche Grüße nach München und auf ganz bald.
Ja, das war unser kleiner Einblick in den Autogipfel. Allen Fans der Autobranche unter Ihnen kann ich übrigens die jüngste Folge Handelsblatt Disrupt ans Herz legen. Da hören Sie neben Herrn Zipse auch noch VW-Boss Herbert Diess und Daimler-Chef Ola Källenius. Redaktionsschluss für die heutige Folge war um 16 Uhr und ich darf mich herzlich bei unserem Producer Alexander Voss bedanken. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich wünsche Ihnen einen tollen Tag und hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss!
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.